13 Uhr. Kevin Hart rannte die Eingangstreppe hinauf und stürmte in die Redaktion der Evening Post. Ein Bürobote schlurfte an ihm vorbei und schleppte einen Stapel Zeitungen. Es waren 1-Uhr-Ausgaben der Post. Kevin blieb stehen, riss das zuoberst liegende Exemplar vom Stapel und setzte sich an seinen Schreibtisch. Seine Story war auf der Titelseite. Die Schlagzeile lautete: Ölboss der Regierung erlitt Zusammenbruch. Kevin starrte für einen Moment auf die köstlichen Worte von Kevin Hart. Dann las er weiter. Heute Morgen wurde Staatssekretär Timothy Fitzpeterson in seiner Wohnung in Westminster bewusstlos aufgefunden. Neben ihm auf seinem Schreibtisch entdeckte man eine leere Medikamentenflasche. Mr. Fitzpeterson, der für Erdölfragen zuständige Ressortleiter im Energieministerium, wurde mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Da ich für die Post ein Interview mit dem Staatssekretär vereinbart hatte, fuhr ich zu seiner Wohnung und traf dort gleichzeitig mit Constable Ron Bowler ein, den seine Dienststelle zu Staatssekretär Fitzpeterson geschickt hatte, nachdem dieser nicht zu einer bereits anberaumten Ausschusssitzung erschienen war. Wir fanden Mr. Fitzpeterson bewusstlos hinter seinem Schreibtisch vor und verständigten umgehend einen Rettungswagen. Ein Sprecher des Energieministeriums erklärte, es hat den Anschein, dass Staatssekretär Fitzpeterson versehentlich eine Überdosis genommen hat. Näheres wird die eingehende Untersuchung des Falles erbringen, die bereits im Gange ist. Tim Fitzpeterson ist 41 Jahre alt, er ist verheiratet und hat 3 Töchter. Am späten Vormittag erklärte ein Sprecher des Krankenhauses, Mr. Fitzpeterson ist über den Berg. Fassungslos las Kevin den Artikel noch einmal. Er konnte kaum glauben, was er da sah. Die Story, die er über Telefon an die Nachrichtendirektannahme durchgegeben hatte, war bis zur Unkenntlichkeit umgeschrieben worden. In Kevin stiegen Bitterkeit und Leere auf. Dies hätte der Augenblick seines Triumphes sein sollen. Doch irgendein Redakteur, der kein Rückgrat besaß, hatte ihm diesen großen Moment gründlich versaut. Was war mit dem anonymen Hinweis, dass Fitzpeterson eine Freundin hatte? Was war mit Fitzpetersons verzweifeltem Anruf am Morgen, als er behauptet hatte, erpresst zu werden? Zeitungen sollten doch die Wahrheit berichten. Kevins Enttäuschung wich wachsendem Zorn. Er hatte seinen Beruf nicht gewählt, um ein geistloser Lohnschreiber zu werden. Sicher, bei der Zeitung wurde manches mitunter ein bisschen übertrieben. Kevin hatte keine moralischen Bedenken, an einem ereignislosen Tag aus einer Kneipenschlägerei einen Bandenkrieg zu machen, zum Wohle der Story und der Auflagenhöhe. Übertreibungen waren eine Sache. Das Vorenthalten wichtiger Fakten jedoch, insbesondere wenn es um Politiker ging, zählte nicht zu den journalistischen Spielregeln. Wenn ein Reporter nicht auf der Wahrheit beharren konnte, wer zum Teufel konnte es dann? Kevin stand auf, faltete die Zeitung zusammen und ging zur Nachrichtenzentrale hinüber. Arthur Cole legte soeben den Telefonhörer auf. Er hob den Blick, als er Kevin neben sich stehen sah. »Was soll das, Arthur? In meinem Artikel ging es um einen Politiker, der erpresst wird und einen Selbstmordversuch unternommen hat. Aber die Evening Post berichtet, er hätte versehentlich eine Überdosis genommen und von der Erpressung ist gar nicht erst die Rede.« Cole schaute an Kevin vorbei. »Barney«, rief er, »komm mal her.« »Was ist eigentlich los, Arthur?«, fragte Kevin. Cole hob kurz den Blick. »Verschwinde, Kevin«, sagte er, »ich hab was Wichtigeres zu tun.« Kevin starrte ihn fassungslos an. Cole sagte zu dem Reporter namens Barney, »Ruf die Polizei in Essex an. Wir haben gehört, dass ein Geldtransporter überfallen worden ist.« Niedergeschlagen wandte sich Kevin um. Er hatte sich eine Diskussion erhofft, ein Streitgespräch über die Prinzipien des Journalismus, vielleicht sogar eine heftige Auseinandersetzung, aber keine so beiläufige und erniedrigende Abfuhr. Er setzte sich an einen Schreibtisch auf der gegenüberliegenden Seite des Redaktionsraumes und grübelte über den Sinn und Zweck des Journalismus nach. »Es ist ja nicht so«, sagte sich Kevin, »dass ich ein glühender Idealist bin. Ich versuche doch nur, das Recht der Presse zu verteidigen, Wahrheiten zu veröffentlichen, auch wenn sie wehtun, und ihr grundsätzliches Recht auf Sensationsmache. Und wie die besten Journalisten des Landes bin auch ich der Meinung, dass die Leser die Zeitungen bekommen, die sie verdient haben. Deshalb bin ich ja noch lange nicht durch und durch Zyniker. Jedenfalls noch nicht, Gott sei Dank. Ich glaube schlicht und einfach daran, dass wir unseren Job vor allem deshalb tun, um die Wahrheit aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Kevin fragte sich, ob er unter diesen Umständen Journalist bleiben wollte. Die Arbeit war ohnehin zu einem Großteil öde und langweilig. Höhepunkte, Erfolgserlebnisse, echte Zufriedenheit erlebte man nur hin und wieder, wenn irgendetwas genauso lief, wie man es sich vorgestellt hatte. Oder wenn ein Artikel sich als Knüller erwies und der eigene Name unter der Schlagzeile stand. Oder wenn eine Riesenstory über den Fernschreiber oder einen Ohrwurm hereinkam und man sich gleichzeitig mit 6 oder 7 Kollegen auf die Telefone stürzte und den Wettlauf mit den Konkurrenzblättern aufnahm. Genau so etwas geschah offenbar zurzeit, bei diesem Überfall auf einen Geldtransport. Doch er, Kevin Hart, war mit seinem dämlichen Staatssekretär zum Zuschauen verurteilt. Er brauchte endlich die Chance, zeigen zu können, was er zu leisten vermochte, die Chance, sich profilieren zu können, damit die Verantwortlichen der Post auf ihn aufmerksam wurden und sagten, dieser Kevin Hart ist ein tüchtiger Mann. Hat er einen Aufgabenbereich, der seinen Fähigkeiten entspricht? Nur eine gute Story und er konnte den Durchbruch schaffen, konnte sich einen Namen machen. Durch ein Exklusivinterview oder eine spektakuläre Enthüllung, irgendetwas. Kevin hatte geglaubt, dieses Irgendetwas heute gefunden zu haben, doch er hatte sich bitter getäuscht. Nun fragte er sich, wann wieder eine solche Chance kommen mochte, falls sie kam. Er stand auf und ging zum Waschraum. Als Kevin sich die Hände wusch, kam Arthur Cole in den Waschraum. Der alte, gestandene Redakteur blickte den jungen Kollegen nicht an, sondern sagte über die Schulter zu ihm, »Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe, mein Junge. Du weißt ja, wie hektisch es manchmal an meinem Arbeitsplatz zugeht.« Kevin ließ sich sein Erstaunen nicht anmerken. Er zerrte an der Handtuchtrommel, bis ein trockenes, sauberes Stück Stoff zum Vorschein kam. Er wusste nicht recht, was er erwidern sollte. Cole ließ kaltes Wasser ins Waschbecken laufen und bespritzte sein erhitztes Gesicht. Dann zerrte auch er an der Handtuchrolle und trocknete sich ab. »Eigentlich müsstest du wissen, was ich dir jetzt sage«, begann er. »In dem Artikel, den wir über Fitzpeterson veröffentlicht haben, steht, was wir wissen und nur, was wir wissen. Wir wissen, dass Fitzpeterson von dir und dem Polizisten bewusstlos aufgefunden und mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Und wir wissen, dass neben ihm auf seinem Schreibtisch eine leere Medikamentenflasche gestanden hat, weil du es mit eigenen Augen gesehen hast. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was übrigens eine der Begabungen ist, die ein guter Reporter besitzen muss. Aber bleiben wir beim Thema. Was wissen wir sonst noch? Erstens, wir haben einen anonymen Hinweis bekommen, dass Fitzpeterson die Nacht mit einer Nutte verbracht hat. Zweitens, jemand hat bei der Nachrichtenzentrale angerufen und behauptet, Fitzpeterson zu sein und dass er von Lasky und Cox erpresst wird. Was würde es nun bedeuten, würden wir diese beiden Informationen veröffentlichen? Nun? Wir würden einen Zusammenhang zwischen der möglichen Erpressung und der Überdosis Schlaftabletten herstellen, die Fitzpeterson geschluckt hat. Und mehr noch. Wir würden damit andeuten, dass Fitzpeterson einen Selbstmordversuch unternommen hat, weil Lasky und Cox ihn mit dieser Hure erpresst haben. »Aber diese Zusammenhänge liegen doch glasklar auf der Hand«, sagte Kevin. »Und wenn diese Anrufe Fitzpetersons ein Schwindel gewesen sind?« Wenn die Schlaftabletten sich als ein Mittel gegen Magenverstimmung oder Verdauungsschwäche erweisen und der Mann in einem diabetischen Koma liegt, dann machen wir, die Post, seine Karriere kaputt. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Da hast du vollkommen recht, Kevin. Ich bin zu 90% sicher, dass die Wahrheit so aussieht, wie es in deinem Artikel gestanden hat. Aber auf die restlichen 10% kommt es an. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir Vermutungen veröffentlichen. So. Und nun komm, machen wir uns wieder an die Arbeit. Kevin folgte Arthur aus dem Waschraum und durch das Büro bis zum Redaktionstisch. Das Telefon klingelte und Kevin nahm den Hörer ab. Nachrichtenzentrale, meldete er sich. Sind Sie ein Reporter? Fragte eine Frauenstimme. Ja, Madam. Ich heiße Kevin Hart. Was kann ich für Sie tun? Mein Mann ist angeschossen worden und ich will Gerechtigkeit. Kevin seufzte. Würden Sie mir bitte Ihren Namen sagen? Doreen Johnson, Yellow Street Nummer 5. Willie, mein Mann, wurde bei einem Überfall auf einen Geldtransport angeschossen. Die Stimme der Frau schwankte plötzlich. Eine Schrotladung, mitten ins Gesicht. Er hat das Augenlicht verloren. Jetzt schrie sie in den Hörer.
Tony Cox hat dieses Ding gedreht. Schreiben Sie das!«
Sie legte auf. Kevin ließ langsam die Hand mit dem Hörer sinken, als er zu verarbeiten versuchte, was er da gerade gehört hatte. Heute schien ein besonders verrückter Tag zu sein, was verrückte Anrufe betraf. Er klappte sein Notizbuch zu, in das er die Namen und Adressen eingetragen hatte, und ging zu Cole hinüber. »Hast du was Interessantes?« fragte Arthur. »Keine Ahnung«, sagte Kevin. »Eine Frau hat angerufen, hat mir ihren Namen und ihre Anschrift gegeben. Sie sagte, ihr Mann wäre am Überfall auf den Geldtransport beteiligt gewesen. Man habe ihm eine Schrotladung ins Gesicht geschossen und er habe das Augenlicht verloren. Ach ja, und noch was. Tony Cox hat das Ding gedreht«, hat die Frau gesagt. Arthur riss Mund und Augen auf. »Cox?« fragte er. »Cox?« Jemand rief. »Arthur?« Kevin und Arthur hoben den Blick, verärgert über die Störung. Die Stimme gehörte Mervyn Glazier, dem Chef der Lokalredaktion, ein stämmiger junger Mann in abgewetzten Wildlederschuhen und schweißfleckigem Oberhemd. Glazier kam zu Kevin und Arthur an den Tisch. »Ich habe da vielleicht eine Story, die ihr heute Nachmittag für eure Seiten gebrauchen könnt«, sagte er. »Es geht um den möglichen Zusammenbruch einer Bank. Sie heißt«, er warf einen Blick auf seine Notizen, »Jamaica Cotton Bank und gehört einem Mann namens Felix Lasky.« Arthur und Kevin starrten sich an. Arthur fragte, »Lasky? Lasky?« Kevin sagte, »Allmächtiger.« Arthur runzelte die Stirn, kratzte sich am Kopf und murmelte, »Was zum Teufel geht da vor sich?«